2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Jetzt muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Sonntag, den 2. März 2025. Es ist wieder einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach der Heimniederlage gegen Borussia Dortmund vom gestrigen Samstagnachmittag. Ja, täglich grüßt das Murmeltier, hat Tim in seinem Bericht geschrieben. Seit über 400 Minuten wartet der FC St. Pauli auf ein eigenes Tor. Dafür fallen zwei auf der Gegenseite, einmal durch Guirassy und einmal durch Adeyemi. Damit endet das Spiel dann mit einem 2:0 Auswärtssieg des BVB. Und ja, wir fragen uns, wie das denn so weitergehen soll. Aber bevor wir auf die Zukunft schauen, blicken wir erstmal auf das Spiel von gestern. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder der Cedric. Moin.
Moin Yannick, grüß dich.
Ja, schön, dass das wieder geklappt hat. Ich erwische dich noch im Hotelzimmer in Hamburg, ist richtig?
So ist richtig, ja.
Ja, dann lass uns doch mal ganz unverkrampft reinstarten mit deinem Spieltag gestern. Du bist mit der Bahn angereist, wissen wir schon aus dem Vorgespräch. Und ja, wie ist denn dein Spieltag so verlaufen? Wir haben uns auch noch kurz getroffen vor Anpfiff, ne?
Ja, das war natürlich cool, dass das noch geklappt hat. Ich habe ja erst dir kurz geschrieben und gesagt, das könnte eng werden. Die Bahn war zwar pünktlich, aber im Hotel war großer Andrang, Stoßzeit, als ich da ankam und habe, weiß gar nicht genau, 20 Minuten am Check-in gewartet und bis man dann so fertig ist mit allem. Habe ich gedacht, könnte eng werden, aber es war dann doch nur ein kurzer Fußweg zum Millern-Tor-Stadion, den ich gar nicht so kurz in Erinnerung hatte. Und deswegen hat das noch alles wunderbar geklappt. Und wir konnten uns noch sehen. Stadion selber, ich kenne es noch, also ich war schon einmal da vor 4 Jahren, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, da war allerdings noch Corona und ich glaube, da waren nur 2000 Zuschauer damals, also verhältnismäßig wenig im Vergleich zu gestern und ich konnte mich ehrlicherweise auch nicht mehr an die Laufwege erinnern, wo ich genau hin muss. Hat ein bisschen gedauert, aber am Ende bin ich ans Ziel gekommen und habe auch da irgendwann den Medienarbeitsraum gefunden mit einem Kollegen zusammen. Wir haben uns einfach ein bisschen verlaufen. Es ist nicht ganz so gut ausgeschildert, finde ich, aber vielleicht lag es auch einfach an uns, weil wir einfach hier nicht die Kenne hatten auf St. Pauli.
Okay, es ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich da mal, ich glaube, das war sogar auch zu Corona-Zeiten, dass ich mit einem Kumpel mal einen Live-Ticker da gemacht habe und da oben im Pressebereich war. Aber vielleicht hört die Medienabteilung dazu hier und kann dann nochmal ein paar Schilder basteln.
Es ist nicht das einzige Stadion, wo das schon passiert ist. Also das kann ich euch sagen. Und auch das Ordnungspersonal weiß zum Teil nicht, wo was ist. Auch das ist in vielen Stadien, habe ich das schon erlebt.
Okay, kann natürlich sein. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Redaktion ist, aber bei mir auf Arbeit zum Beispiel ist gerade ein hoher Krankenstand. Vielleicht mussten da gestern einige Leute aushelfen, die sonst nicht so oft im Einsatz sind. Weiß ich nicht.
Unmöglich.
Gut, dann ja, müssen wir ja auch über dieses Spiel reden, was da gestern stattgefunden hat. Dein Kollege Jürgen Körs hat geschrieben, der BVB hat zwei Gesichter gezeigt. Vielleicht bleiben wir erstmal in dem Gesicht der ersten Halbzeit. Da finde ich, konnte St. Pauli dem BVB schon ganz gut den Schneid abkaufen. Wie hast du die ersten 45 Minuten wahrgenommen?
Das würde ich dir voll zustimmen. Ich hatte ein bisschen im Vorfeld natürlich auch gelesen, was Alex Blessin gesagt hat und Dortmunds Auswärtsschwäche ist ja in dieser Saison wohl bekannt und er hat ja gesagt irgendwie, dass man das nicht wegdiskutieren könne und dass der FC St. Pauli eben seinen Teil dazu beitragen möchte, dass das auch so bleibt und sich die Dortmunder von der ersten Minute an unwohl fühlen. Ich glaube, genauso ist es im Prinzip auch gekommen. Also ich fand, ich sage jetzt mal euch, den FC St. Pauli wesentlich griffiger. Wir haben ja auch so einen Datendienstleister, 60% Zweikampfquote in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, für St. Pauli. Das spricht ja schon Bände, also irgendwie Intensität, Aggressivität, da wart ihr deutlich besser. Zweite Bälle sind ja regelmäßig an den FC St. Pauli gegangen. Wenig Raum für Borussia Dortmund im Prinzip. Kein Vergleich zu vor allem der zweiten Halbzeit gegen Union Berlin, wo sich der BVB ja in Rausch gespielt hat. Das war ein richtiges Bollwerk, den man sich da gegenüber gesehen hat. Fand Dortmund auch insgesamt wenig Esprit, aber auch viel zu viele Ballverluste schon im Spielaufbau. Im Mittelfeld, die Zweikämpfe sind ja regelmäßig an St. Pauli gegangen. So hatte man eigentlich auch überhaupt kein Tempo, kaum Tiefenläufe, kein richtiges Vertikalspiel. Also es hat schon alles, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Der Plan von St. Pauli ist aufgegangen. Noah Weishaupt, richtig starke Partie, fand ich. Gerade in den ersten 45 Minuten hat Rami Benzebaini ja ordentlich Probleme gehabt. Den hat man eigentlich gar nicht so richtig in den Griff bekommen. Aber, und das ist der große Unterschied vielleicht zu den Vorwochen, Dortmund hat diese Phase ohne Gegentor überstanden. Das war in dieser Saison häufig nicht der Fall. Und wenn es dann 0:0 in die Pause geht, dann ist das erstmal für Dortmund ein Fortschritt und für euch wahrscheinlich dann tatsächlich ein Problem. Ne?
Ja, das Tim hat es auch in seinem Artikel geschrieben, den verlinke ich auch gerne wieder in den Shownotes für die genaue oder tiefergehende taktische Analyse vielleicht dann noch nachgehend. Er hat geschrieben, täglich grüßt das Murmeltier als Headline und ja, so ein bisschen fühlt man sich hier gerade auf St. Pauli, glaube ich auch. Dass uns dieses Problem schon seit ein paar Wochen oder eigentlich durch die ganze Saison begleitet, nur dass wir das Glück hatten, dann auch mal entweder zu treffen oder zumindest die Null zu halten, was ja dann auch immerhin einen Punkt bedeutet. Das war uns gestern nicht vergönnt. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, eigentlich müssen wir dann das erste Tor schießen, dann wird das ein anderes Spiel. Und apropos erstes Tor schießen, das hätte ja in der 33. Minute unter anderem durch einen Elfmeter passieren können, der nicht gegeben wurde. Hast du die Szene wahrgenommen und wie würdest du sie beurteilen?
Ehrlicherweise, und das sage ich jetzt nicht, um mich hier irgendwie rauszureden, habe ich das in dem ersten Moment einfach als gutes Tackling irgendwie wahrgenommen oder was. Diese Diskussion, die ich habe hinterher auf der Pressekonferenz das auch verfolgt, da haben die Kollegen noch sehr, sehr intensiv auch mit Alex Blessin darüber gesprochen. Übrigens auch im Nachgang, können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, fand ich sehr, sehr cool, dass der Trainer sich da so viel Zeit nimmt für die Journalisten. Das ist in Dortmund, unabhängig davon, wer Trainer ist, quasi gar nicht denkbar, dass man nach dem Spiel noch so in den Austausch geht, wenn die Mikrofone aus sind. Das hat Alex Blessin getan. Und er selber hat ja auch gesagt, er hat die Szene nicht richtig gesehen. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht richtig gesehen. Es ist immer so ein Punkt. Ich hatte tatsächlich jetzt auch noch nicht mal die Wiederholung irgendwie von Sky. Ich hatte aber auch gar nicht den Eindruck, dass das so ein großes Thema während des Spiels war. Aber das mag dem geschuldet sein, dass es halt jetzt auf der Gegenseite war. Und es gab ja dann kurz danach auch schon dann diesen Freistoß von Eric Smith, wo Hauke Wahl neben das Tor schiebt. Also ich habe die Szene gar nicht so intensiv wahrgenommen und habe diese Diskussion entsprechend erst, oder die ja hat ja dann doch Fahrt aufgenommen nach Spiel, habe ich erst richtig die Dimension irgendwie gesehen. Der VAR hat sich ja nicht gemeldet. Nach allem, was ich bisher so gelesen und gehört habe, war es wohl ein elfmeterreifes Foul von Benzebaini an Weishaupt. Ich glaube, er hat ihn ja irgendwie gehalten und dann irgendwie zu Boden gerissen oder so. Da kann man tatsächlich dann, wenn es so war, davon Glückwunsch sprechen, dass da aus Dortmunder Sicht das kein Elfmeter gegeben hat.
Ja, also Tim hat in seinem Text geschrieben, ich hatte die Szene dann auch natürlich im Stadion schon mal gar nicht. Also ich habe schon gesagt, Foulspiel so, das, weil halt wo Weishaupt zu Fall kommt, ob das jetzt dann foulwürdig war, kann man ja in der Situation dann sehr schwer sehen. Es ging auf jeden Fall darum, er wird von hinten gehalten. Also wenn sie bei ihm die hält, Weishaupt von hinten und trifft ihn wohl auch an der Wade, woraufhin er zu Fall kommt. Aber ich glaube, alle Augen, zumindest derjenigen, die was zu entscheiden haben, was das Regelwerk angeht, waren dann eher auf den Ball gerichtet. Und der war ja nicht bei Weishaupt, sondern bei Saad, glaube ich.
Ja, genau.
Und von daher hat da keiner so genau hingeguckt. Ja, sei es wie es sei, das wäre vielleicht dann nochmal die Chance gewesen. Weiß nicht, wie gut Kobel in Sachen Elfmeter halten ist.
Nicht seine ausgewiesene Stärke, glaube ich. Also das hätte gut das 1-0 bedeuten können.
Aber okay, aber gut, wir reden hier über ungelegte Eier, von daher wäre vielleicht die Chance gewesen. Gab ja auch noch so ein paar einzelne, allerdings, ja, wenn wir vielleicht dann gleich in die zweite Halbzeit kommen, gab es ja doch den einzigen Schuss wirklich aufs Tor erst zum Ende der Partie, zumindest aus unserer Sicht. Am Ende waren es 3 aufs Tor von euch und einer auch von uns und ich glaube insgesamt 7-14 das Schussverhältnis. Also St. Pauli hat wenig zugelassen, aber Dortmund hat dann auch einfach eine sehr gute Effizienz an den Tag gelegt. Ne?
Ja, genau. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen unter Niko Kovac. Hat sich das verbessert, finde ich. Jetzt nicht nur mit der Effizienz, sondern insgesamt die Abläufe. Er hat das gestern kurz skizziert, einfach dagegen halten und dann irgendwann einfach mitspielen, wenn dieser Widerstand so ein bisschen nachlässt. Ich hatte jetzt schon den Eindruck, gerade weil St. Pauli ja extrem viele Mann-gegen-Mann-Duelle ja auch geführt hat, dass die Kraft ein Stück weit nachlässt in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber Dortmund hat dann ja schon insgesamt mehr Räume gehabt, hat so ein bisschen umgestellt auch, die von diesem Dreieraufbau, wo eben der auf Benzebaini mit ins zentraldefensive Mittelfeld rückt, haben sie dann über die Viererkette komplett aufgebaut. Dadurch hatte Kutu auch ein bisschen mehr Räume, das ist ihm, glaube ich, ganz gut bekommen. Er konnte gut dann anschieben. Ja, und insgesamt hat Dortmund dann schon, fand ich, die Kontrolle übernommen. Hat auch mal geschafft, mehr als eine Linie dann auch zu überspielen. Und dann hast du natürlich, das haben wir, glaube ich, im Vorgespräch ja auch schon angerissen, hast natürlich mit Karim Adeyemi jemanden, der einfach so viel Geschwindigkeit mitbringt, dass da ja egal welcher Gegenspieler gegen ihn steht, einfach richtig Probleme hat. Nico Schlotterbeck hat in der Mixzone noch davon gesprochen, er ist ganz gut befreundet mit Philipp Treu, hat er uns erzählt und er sagte, er weiß selber, wie super schwierig das ist, gegen Karim Adeyemi, er kennt es ja dann aus dem Training, zu verteidigen, einfach diese Wucht, die da auf dich zukommt. Und Adeyemi hat ja vom 2-0 auch Treu dann abgeschnüttelt. Ja, das ist dann natürlich schon eine Klasse. Wenn er sie ausspielt, dann wird es schwierig für den Gegner, egal wer da steht.
Ja, ich habe die Wiederholung von den Toren gesehen. Wenn du jetzt gerade das 2-0 aus eurer Sicht schon ansprichst, da spielt er natürlich seine ganze individuelle Klasse aus. Und ja, da hat man dann halt mal aufblitzen sehen, welche Qualität der Kader vom BVB halt hat. Und ja, lässt dann erst, genau, schüttelt erst Treu ab, lässt dann noch Smeed aussteigen und dann ist es ja nur noch eine Formsache, den dann auch neben Nikola Vasil ins Tor unterzubringen. Ja, da spätestens da war der Stecker gezogen ein Stück weit, aber tatsächlich schon, ja, war ja nur ein paar Minuten vorher beim 1:0 aus Dortmunder Sicht. Wie hast du denn den ersten Treffer im Stadion wahrgenommen?
War auch tatsächlich einmal wirklich ein guter Angriff, ausgehend von dem Diagonalball von Nico Schlotterbeck. Die spielt er ja gerne, diese verlagernden Flugbälle. Die sind dann auch wirklich mal angekommen. Und was ich gut fand und auch da ein Fortschritt, Kuto hat ja erstmal so eine Flanke versucht zu bringen, die wurde ja noch abgefangen. Und dann war es wieder Adeyemi, das fand ich auch in dem Fall jetzt positiv typisch. Er ist wirklich mal in der Situation geblieben, hat nachgesetzt, hat den Ball dann nochmal erobert, bringt ihn dann nochmal rein und Gerassi steht natürlich richtig. Dem gelingt gerade viel. Wobei ich zum Beispiel in der ersten Halbzeit fand, dass Gerassi, wenn wir das Union-Spiel mal als Maßstab nehmen, da hatten wir auch, das haben wir im Vorgespräch thematisiert, darüber gesprochen, wie gut es einfach dieses einfache Mittel Flanke, Kopfball, Tor da funktioniert hat. Das hat ja in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert, eben aus den eben schon skizzierten Gründen. Und Gerassi hat sich ganz viel tief fallen lassen, hat die Bälle wieder abholen müssen. Das kennen wir aus x Spielen in der ersten Saisonhälfte, da war das so. Da war er oft unzufrieden, weil eben keine Flanke kommt, weil er ja vorne, wenn er sich nicht weiter zurückfallen lässt, im Prinzip ja verhungert wäre. Er hatte, glaube ich, auch nur 18 Ballkontakte in der ersten Hälfte. Das ist okay, aber da ist er gar nicht auch ins Spiel gekommen. Und da war er eben dann auch im Strafraum an der richtigen Stelle, dann am Pfosten zur Stelle und konnte diesen Ball von Adeyemi verwerten. Insgesamt war der BVB, fand ich dann zweite Halbzeit auch, ja, haben wir ja gerade schon gesagt, einfach insgesamt mit mehr Kontrolle, mehr Passschärfe. Pauli war mir ein Ticken zu passiv dann auch in der Phase. Und dann hast du natürlich mit 2 Treffern in 8 Minuten das Spiel schon in die für dich gewünschten Bahnen gelenkt. Und da hatte ich dann schon auch nicht mehr den Eindruck, dass Pauli dem noch was entgegenzusetzen hätte oder da jetzt noch ein großes Comeback starten würde.
Hast du das Sankt im Hotelzimmer irgendwo unterm Schrank vergessen oder wo ist es hin?
Entschuldigung. Ich bemühe mich immer, es zu sagen. Ich war der Hinweis ist angekommen. Ich versuche, mea culpa, das jetzt ab jetzt immer zu sagen.
Alles gut. Ich meine, dein Kollege, den ich schon angesprochen habe, der ja den Fazitbericht quasi geschrieben hat zum Spiel, der hat auch das Freudenhaus der Liga wieder aktiviert. Das hatte ich auch lange nicht mehr gehört, den Begriff. Von daher.
Da musste ich auch schmunzeln.
Sei euch das verziehen, ihr habt ja auch eine Weile nichts mit uns zu tun gehabt. So.
Unsere Stereotype.
Alles gut. Du hattest schon gesagt, vielleicht ist St. Pauli in der zweiten Hälfte ein bisschen die Puste ausgegangen. Ich glaube tatsächlich, ist es eher diese schnellen beiden Gegentreffer waren, dass du halt mal 2 Situationen nicht verteidigt kriegst, obwohl du ja vorher unter anderem Gerassi sehr gut in Schach gehalten hast und wenig zugelassen hast. Ja, und dann ist es ja, hatte ich im Vorgespräch ja auch angekündigt, wenn wir in Rückstand geraten, dann holen wir meistens nichts Zählbares oder holen wir nichts Zählbares mehr, das ist de facto so. Und das werden die Spieler ja auch mitbekommen. Ich meine, da wird ja wahrscheinlich der Kopf dann auch irgendwann mitspielen und dann denken sie sich wieder, ach Mist, wieder ein Gegentreffer und wie sollen wir das denn jetzt noch umdrehen? Ich meine, damals im Hinspiel haben wir noch zumindest doch zwischenzeitlich ausgeglichen, aber das sollte heute dann in der Kürze der Zeit da nochmal ein Anschlusstreffer, kurz vor Schluss wäre vielleicht nochmal die Chance gewesen, aber ja, das ist halt einfach das verflixte Problem. Aber wie gesagt, Gerassi hatte wenig Chancen in der ersten Hälfte und du hast ja für die Ruhrnachrichten Noten vergeben und nur er und Adeyemi kriegen, glaube ich, eine 2 vom Komma, ist das richtig?
Schlotterbeck auch noch.
Ach, Schlotterbeck auch noch, genau. Aber sonst war es eher insgesamt, wenn man so den Notendurchschnitt anguckt, eher eine durchschnittliche Leistung und ein Arbeitssieg des BVB oder wie darf ich das interpretieren?
Ja, genau. Ich glaube auch, also wenn das jetzt wirklich, es würde mich wundern, wenn das jetzt Widerspruch erregen würde, weil dafür fand ich, war die erste Halbzeit einfach auch zu mau. Ich meine, ohne jetzt den FC St. Pauli zu nahe treten zu wollen und die bisherige Saison von Borussia Dortmund außer Acht lassen zu wollen, aber es muss ja der Anspruch von Borussia Dortmund sein, auf St. Pauli zu gewinnen. Und die erste Halbzeit war ja jetzt kein Riesenfortschritt im Gegensatz zu den letzten Wochen. Eher im Gegenteil, da hatte man schon gedacht, oha, wo ist denn jetzt wieder der ganze Schwung geblieben? Wir reden hier seit Wochen darüber, dass die Mannschaft endlich eine Trendwende einleiten muss. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war gestern erst der 2. Bundesliga-Sieg am Stück. Das ist der Mannschaft bislang nicht gelungen, in der Bundesliga 2 Siege hintereinander einzufahren. Und das ist am 24. Spieltag jetzt gewesen. Das allein spricht Bände.
Ding Dong. Werbung. Auch im Jahr 2025 unterstützt die Care wieder Kreativbrauerei das VDS-NDS-Team bei seinem Podcast. Ganz frisch eingetroffen bei Care wieder ist das Care wieder Bunthaus Senatsbock 2025. Es verspricht eine harmonische Komposition aus fruchtigen Heidelbeer- und dunklen Schokoladennoten, die von zartbitteren Kakaoaromen und einer dezenten Karamellnote abgerundet wird. Das limitierte Senatsblock 2025 ist ab sofort bei Kavida erhältlich und wenn ihr Interesse daran habt, solltet ihr schnell sein, denn die Vorräte sind begrenzt. Dieses und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kavida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Nochmal, also die Leistung war okay, du hast Widerstände überwunden. St. Pauli ist tatsächlich absolut unangenehmer Gegner. Ich fand auch die Stimmung, gerade in der ersten Halbzeit, fand ich richtig toll im Stadion. Die ersten Minuten fand ich es richtig grell und hitzig. Ist so ein bisschen abgeäppt, fand ich dann so im Laufe der ersten Hälfte. Trotzdem hat das natürlich richtig, ja, hat richtig Laune gemacht und ist für so eine Mannschaft wie den BVB, der das gar nicht mag, in diesen engen Atmosphären gegen so Gegner, die dir permanent auf Füße stehen, natürlich auch echt ein hartes Stück Arbeit. Diesmal eben unbeschadet überstanden. Zweite Hälfte dann, ja, du hast das von der Effizienz gesprochen. Ich glaube, darauf kann man es auch bringen, auf den Nenner. War der BVB brutal effizient, hat mal seine individuelle Klasse in zwei Momenten ausgespielt und hat das dann gut über die Zeit gebracht. Insgesamt dann kontrollierter Arbeitssieg. Für mich dann aber auch nicht mehr bei vielen Spielern als eine 3-0, eine 3-5. Außer eben Karim Adeyemi, dem ich eine 2-0 gegeben habe, weil ich seinen Auftritt wirklich gut fand, wirklich erfrischend fand. Ich war die beste Leistung von ihm in der Rückrunde bislang. Und dann Serhou Guirassy und Nico Schlotterbeck eine 2-5. Alle anderen habe ich, glaube ich, mit 3-0 oder 3-5 abgebildet, bis auf Gio Reyna, der hat eine 4-0 bekommen, weil den fand ich dann doch ein bisschen abfallend in der Gesamtbewertung.
Also insgesamt ein befriedigender Auftritt der Dortmunder, aber mehr auch nicht.
Ganz genau. Aber das ist ja schon mal was. Wir haben hier ja in den vergangenen Wochen schon ganz andere Dinge erlebt. Es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, Sebastian Kehler hat das gestern gesagt, so ein bisschen gerade der Weg der kleinen Schritte, mit dem man hier zufrieden sein muss. Es geht ja einfach darum, nach diesen wirklich schwierigen Monaten und einer handfesten sportlichen Krise und nicht nur sportlichen Krise, sondern ja, das haben wir ja im Vorgespräch auch schon viel thematisiert, auf vielen Ebenen, einem Verein, der ja in seinen Grundfesten ein Stück weit erschüttert ist, ja, und aus dieser Gesamtsituation heraus so ein bisschen Stabilität wieder zu gewinnen, so ein Selbstverständnis zu entwickeln, Ruhe zu bewahren, das hat Niko Kovac gut geschafft, das jetzt in die Mannschaft zu tragen. Und dann ist es in Ordnung, kein Gegentor jetzt, drei Spiele hintereinander, auch das ein großer, großer Fortschritt, keine Gegentore zu kassieren. Die waren in der Vergangenheit dann immer eine sehr, sehr große Hypothek für die ohnehin verunsicherte Mannschaft. Und insofern war das in Ordnung, abhaken, und für den BVB geht's ja dann schon auch am Dienstag in der Champions League weiter gegen OSC Lille.
Das ist doch eine super Überleitung, wenn wir vielleicht das Spiel von gestern dann abhaken, vielleicht mit der kleinen Anekdote. Du hast gesagt, die Dortmunder mögen das nicht so gerne, in so kleinen, engen Stadien mit einer hitzigen Atmosphäre zu spielen. Das haben sie schon, als sie mit ihren zwei Bussen ankamen, deshalb musste unser Bus extra draußen parken und der Zugang zwischen Heiligengeistfeld und Südkurvenvorplatz wurde zwischenzeitlich gesperrt, damit die beiden Busse da ankommen können. Lustige ist dann nämlich, dann kannst auf der Treppe, die ich dann hochgehe zur Südkurve, kannst du direkt auf diesen Parkplatz schauen. Und wir haben schon gewitzelt, warum denn zwei Busse, will keiner mit Aki Watz gefahren. Aki Watz sitzt dann allein in dem einen Bus.
Und der reißt den Bus an.
Und dann wurden auf jeden Fall die Spieler, als sie dann ausstiegen, auch schon lautstark von uns begrüßt. Also ein Pöbeln mit einem Lächeln im Gesicht haben wir da, war so auf den Stufen zu sehen und zu vernehmen auf jeden Fall.
Lass mich noch einen Punkt vielleicht eben machen, weil ich das tatsächlich ganz beachtlich fand. Nach der Pressekonferenz sind, ich glaube, sämtliche Kollegen aus Hamburg aufgestanden und haben nochmal das direkte Gespräch mit Alex Plessin gesucht. Die Pressekonferenz war auch sehr, sehr kurz. Eine Frage gestellt, hatte mich nochmal kurz eben meinem Laptop gewidmet, da war sie schon quasi vorbei, weil es gar keine Rückfragen gab, sehr untypisch, aber die Kollegen sind dann alle aufgestanden und haben, wie gesagt, nochmal so in einer vertrauten Runde mit dem Trainer gesprochen. Super cool, dass es das gibt, wenn eben Trainer auf diesem Level in der Bundesliga ja ihre Gedanken mit Journalisten teilen, total wertvoll für uns. Wie gesagt, in Dortmund, da gibt es zwar auch mal eine Hintergrundrunde oder man spricht mal nach einer PK, wenn die Mikros aus sind, kurz miteinander, aber in der Form, dass man wirklich in den Austausch geht, habe ich das selten so gesehen, fand ich sehr, sehr cool von Alex Plessin, der sich richtig Zeit genommen hat und ich glaube 20 Minuten oder so haben die Kollegen noch mit ihm gesprochen. Einfach wirklich so, ich stelle meinen Gedanken, wie habe ich es wahrgenommen, der Trainer sagt seine. Das ist total wertvoll für die Berichterstattung, weil du Dinge ganz anders einordnen kannst. Klar, hat mir gut gefallen, wäre sehr, sehr zur Nachahmung empfohlen bei vielen Teams. Ich kann natürlich verstehen, dass es ein Unterschied ist, ob du Trainer bei St. Pauli bist oder in München oder Dortmund. Und trotzdem, glaube ich, für den Austausch und für die Bewertung der Arbeit und um Entwicklung auch zu beurteilen, ist das total wertvoll und gut, wenn das gemacht würde. Also großes Lob an Alex Plessin.
Richten wir aus. Ja, hast bestimmt auch meinen Kollegen Tim dann noch im Presseraum dann noch gesehen, der sich auch gerne noch mal länger da aufhält und da auch ein Lied von singen kann, dass Blessin da durchaus zugänglich ist und auch manchmal, während die Kameras noch laufen, er hat da schon eine sehr angenehme Art, wie ich finde, und kann da so ein bisschen das Professionelle, aber auch das Zwischenmenschliche ganz gut kombinieren. Gut, dann lass uns wirklich das Spiel gestern bewenden lassen und du hast schon einen kleinen Ausblick angefangen zu wagen. Ja, wie geht's denn für den BVB in den nächsten Wochen weiter und kann man auf der Leistung von gestern aufbauen oder muss da noch mehr passieren?
Naja, aufbauen kannst du darauf schon, aber du darfst natürlich nicht dich darauf ausruhen. Das darf jetzt, also das muss der Maßstab muss, oder das muss die Basis sein für alles Weitere. Ich glaube, das ist auch allen bewusst. Also nochmal, es geht um die kleinen Schritte. Niko Kovac hat es jetzt geschafft, eine gewisse Stabilität der Mannschaft zu vermitteln. Das gerade schon gesagt. 4 von 6 Spielen insgesamt ohne Gegentor ist absoluter Fortschritt zu den Anfangswochen in diesem Jahr und generell zur bisherigen Saison. Ja, trotzdem, das war ganz oft diese Saison das Thema, die Basics fehlen, irgendwie so Grundtugenden, um überhaupt ein Fußballspiel erfolgreich zu bestreiten. Das allein kann die Grundlage und muss die Grundlage sein. So musst du jetzt weitermachen. Lars Rieken hat gestern gesagt, irgendwie steht überhaupt kein Grund, jetzt in irgendeiner Form in Euphorie zu verfallen, sondern wir müssen im Prinzip weiter liefern. Er hat gesagt, man muss irgendwie Scheuklappen aufsetzen und Tunnelblick entwickeln und einfach jetzt an die nächsten Aufgaben Stück für Stück rangehen und dann weitermachen. Denn noch sind tatsächlich ja 10 Spiele. Der Borussia Dortmund kann sich so, ja, grotesk, dass vielleicht nach dieser bislang so schwachen Saison erscheinen mag, ja immer noch einigermaßen berechtigte Hoffnung darauf machen, nächste Saison international zu spielen. Champions League ist eigentlich immer das Minimalziel, die Qualifikation. Die schien phasenweise sehr, sehr, sehr weit weg und aus dem Blick gerückt. Das ist jetzt immer noch möglich. Ich glaube, 6 Punkte sind das jetzt auf die Mainzer, wenn ich das richtig gesehen habe. Und 6 Punkte bei 10 Spielen ist zu schaffen. Allerdings stehen natürlich noch viele Mannschaften insgesamt vor dir. Und Stichwort Ausblick, der BVB muss noch auswärts ran in München, in Leverkusen. Also da warten schon noch mal ein paar richtige Brocken. Jetzt hast du eigentlich jetzt auch gerade in dieser Phase mit Union Berlin, mit St. Pauli und nächsten Samstag mit dem FC Augsburg 3 Gegner, wo du auch unbedingt die volle Ausbeute brauchst, um überhaupt noch dann ja in Schlagdistanz zu bleiben. Und du hast die Chance, jetzt so ein bisschen diese Sicherheit zu holen. Dazwischen kommen jetzt die beiden Champions-League-Spiele im Achtelfinale gegen OSC Lille. Da rechnen, glaube ich, viele, also ich will jetzt nicht sagen beim BVB, aber so die BVB-Fans, als das loskam, OSC Lille, haben, glaube ich, schon viele gedacht, ja super, dann können wir ja schon halbwegs sicher fürs Viertelfinale planen. Ich wäre mir da gar nicht so sicher, aber ich glaube, Lille ist nicht zu unterschätzen. Das ist jetzt auch mal so eine Binse, aber die haben in der ersten Phase jetzt der Champions League Real Madrid geschlagen, dem Atletico Madrid geschlagen. Juve haben sie, glaube ich, einen Unentschieden und ganz knapp nur gegen Liverpool verloren. Ich glaube, das ist ein richtig hartes Brett, defensiv total unangenehme Mannschaft. Das könnte nochmal für den BVB auch so ein richtiger Prüfstein werden, wie belastbar eigentlich das Thema Widerstandsfähigkeit wirklich jetzt schon ist unter Niko Kovac.
Also ob es nur ein kurzes Aufflackern war oder ob man das auch weiter in die nächsten Spiele tragen kann, das wird man dann sehen. Du hast vollkommen recht, es sind 6 Punkte Abstand auf Mainz. Ihr seid jetzt gerade wieder, bleibt auf Platz 10. Zumindest der Spieltag ist ja noch nicht ganz rum. 2 Spiele stehen noch aus, aber die haben weder für eure Tabellensituation noch für unsere einen direkten Einfluss. Kiel kann uns nicht einholen, kann nur näher heranrücken. Das ist aus unserer Sicht so ein bisschen das einzig Positive von diesem Spieltag, dass die Konkurrenz unten mit Ausnahme von Hoffenheim auch verloren hat. Das ist dann noch ein bisschen der kleine Hoffnungsschimmer. Ist ja auch ein bisschen die Frage, ob Bochum seine Punkte, die sie ja jetzt am Freitag zugesprochen bekommen haben, am grünen Tisch aus dem Spiel gegen Union Berlin, ob sie die behalten. Dann sind es gerade nur 4 Punkte Abstand. Ja, aber man muss wieder eher nach unten schauen. Vor 2, 3 Wochen hätte man eigentlich fast gehofft, dass man vielleicht sogar so an Platz 13, 12, 11 so ein bisschen schon zumindest den Abstand verkleinern kann. Aber das war uns jetzt nicht vergönnt. Wie gesagt, über 400 Minuten kein eigenes Tor. Dafür einige Gegentreffer. Das wird erstmal so nicht reichen. Für uns geht's dann jetzt nächste Woche nach Wolfsburg. Da hört ihr Michael. Dann empfangen wir ja zum sehr wichtigen Spiel die TSG aus Hoffenheim. Dann ist Länderspielpause und dann geht's zum FC Bayern München. Ja, zumindest das Spiel gegen Hoffenheim, da müsste man auf jeden Fall punkten, damit man da einigermaßen sich nochmal unten zurückmelden kann. Sonst sieht es, glaube ich, weiterhin finster aus. Gut, wie ist denn deine Einschätzung? Kann der BVB das noch schaffen, da oben die internationalen Plätze zu erreichen? Oder würdest du sagen, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme gewesen und du bist da noch skeptisch?
Ja, eine gewisse Grundskepsis ist, glaube ich, angebracht nach dieser, ja doch, wie gesagt, sehr wankelmütigen bisherigen Saison. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass Niko Kovac gerade der richtige Mann an der richtigen Stelle ist und offensichtlich auch die richtigen Knöpfe irgendwie drückt. Nach allem, was wir so hören, gefällt es den Spielern gut, dass er eben dieses Grundvertrauen ausstrahlt. Er ist ja wirklich, er macht hier vom Tag 1 an einen sehr besonnenen Eindruck, wirklich komplette Ruhe. Also man merkt halt, dass er kein Trainer-Neuling ist, sondern er schon einige Stationen hinter sich hat und auch schon schwierige Situationen gemeistert hat. Genau deshalb hat man ihn ja auch verpflichtet. Und ja, er hat ja im Vorfeld oder in den letzten Wochen die Spieler unglaublich stark geredet. Das war schon phasenweise verzerrte Wahrnehmung oder man hat sich schon ein bisschen gewundert als Journalist angesichts der Leistungen, die da nicht so richtig mit korrespondiert haben mit den Einschätzungen. Aber er hat das auch ganz bewusst gemacht eben, weil er einfach sagt, so, das bringt jetzt nichts drauf zu knüppeln weiter bei einer eh schon verunsicherten Mannschaft, sondern wir müssen einfach das Positive eben betonen, positive Bestärkung, auch rein psychologisch. Und ich glaube, das verfestigt sich gerade und dieses Gefühl, ja, im Moment, da ist jemand, der wirklich auch Zutrauen hat in unsere Fähigkeiten, uns bestärkt in dem, was wir tun, intern natürlich trotzdem auch Dinge anspricht, den Finger in die Wunde legt, das haben wir durchaus auch schon gehört. Das wäre ja auch jetzt tatsächlich verheerend, wenn man einfach nur blauäugig alles loben würde und glaubt, dadurch würden die Probleme beseitigt. Also da findet er, glaube ich, eine gute Mischung, was mich insgesamt dazu bewegt oder ja, dass ich sage, ja, das ist noch möglich, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, Borussia Dortmund kann das internationale Geschäft noch erreichen. Ein gutes Beispiel ist vielleicht Karim Adeyemi, über den wir ja schon gesprochen haben, den ich schon häufig sehr, sehr kritisch gesehen habe aufgrund seiner Attitüde, seiner Ausstrahlung, seiner fehlenden Bereitschaft oft, auch defensiv Zweikämpfe zu führen. Häufig habe ich den Eindruck gehabt, und nicht nur ich, dass ihm es einfach wirklich auch an Seriosität mangelt, dass er gar nicht so richtig weiß, was es bedeutet, als BVB-Bundesligaspieler auf dem Rasen zu stehen. An einem guten Tag ist er kaum zu bremsen, aber an einem schlechten ist er halt wirklich ein Komplettausfall. Und ich glaube, Niko Kovac kriegt ihn zum Beispiel auch gerade ganz gut in die Spur. Ich fand, Adeyemi hat gestern viel gearbeitet, auch nach hinten. Und er ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen Sinnbild dafür, dass Kovac die Spieler an den richtigen Stellen kitzelt, an den richtigen Stellen packt und sie so ein bisschen aufs Gleis hieft, um mal mich dieses Bildes zu bedienen. Und das macht mir insgesamt, stimmt mich insgesamt zuversichtlich, dass der BVB es noch packen kann. Aber, habe ich ja eben schon mal kurz angerissen, die Auswärtsspiele, die jetzt noch anstehen, in 2 Wochen noch in Leipzig, du spielst noch in München, in Leverkusen, da musst du natürlich dann auch erstmal wirklich bestehen. Aber vielleicht hat die Mannschaft bis dahin auch wieder noch ein Stück mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstverständnis entwickelt, dass sie dann auch mit diesen Kalibern dann nochmal anders aufnehmen kann.
Ja, ist natürlich dann die Frage, ne, so wie ich gesagt habe, dass bei uns dann eher die Köpfe runtergehen bei einem Gegentreffer, ist halt die Frage, so Erfolg gibt dir ja ein Stück weit dann auch irgendwann recht und würde dir auch zustimmen, dass wahrscheinlich die interne Kommunikation des Niko Kovac eine andere ist als die, die er in die Mikrofone kommuniziert. Wie fällt denn, ich weiß, du hast wahrscheinlich nicht so viele St. Pauli-Spiele gesehen diese Saison, aber zumindest nach dem Eindruck von gestern, wie würde deine Prognose für den FC St. Pauli ausfallen?
Da bin ich tatsächlich auch optimistisch, weil ich fand, du bringst eigentlich ganz viel mit als Mannschaft, die unten drin steht, um eben überm Strich zu bleiben. Also das sah für mich schon nach viel Geschlossenheit aus, nach einer Mannschaft, die weiß, was sie tut, die um ihre Stärken weiß, leider auch um ihre Schwächen weiß. Du hast es ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass wenn derjenige, der das erste Tor schießt, dann vermutlich als Sieger vom Platz geht. Und das ist ja in den letzten Fällen eher nicht St. Pauli gewesen. Das ist natürlich ein großes Manko. Ich glaube, das macht natürlich auch was mit den Köpfen. Trotzdem fand ich die Idee von Alex Blessin, wie diese Mannschaft Fußball spielen soll, ist zu erkennen. Und ehrlicherweise wird, glaube ich, St. Pauli auch in die Karten spielen, dass, wenn ich mir die anderen dahinterstehenden Mannschaften angucke, Heidenheim hat überhaupt keine gute Verfassung. Bochum hat sich ein bisschen bekrabbelt unter Dieter Hecking, den ich auch für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Aber auch da, glaube ich, ist nicht genug Substanz, um die Klasse zu halten. Und auch Kiel, glaube ich, wird nicht die Power haben. Also ich glaube, St. Pauli wird noch ein paar Punkte sammeln. Die Frage ist, wie viel die Konkurrenz noch holt. Ich glaube, auch der Negativlauf der Konkurrenz spricht für St. Pauli. Und ihr haltet auf Platz 15 die Klasse. Das wäre jetzt meine Prognose nach den gestrigen Eindrücken.
Würde ich so kaufen, hat es mir wie gesagt anders erhofft, dass man da vielleicht ein bisschen früher schon Klarheit hat. Aber ja, wir werden bis zum Ende zittern müssen. Und wenn es am Ende Platz 15 ist, also vor der Saison hätte das halt jeder gekauft, ne? Wenn du weißt, du bist am Ende 15. hast mit der Relegation nichts zu tun, geschweige denn mit dem Abstieg. Und wenn man auch ehrlich ist, natürlich ist jetzt die Stimmungslage, glaube ich, alles andere als gut, aber den Leuten, die jetzt, oder dazu zähle ich mich ein Stück weit auch, die gestern ja ein Stück weit verzweifelt oder frustriert waren, sollte man einfach nochmal sagen, dass wir da gegen Borussia Dortmund gespielt haben. Ja, die Vorzeichen waren etwas andere als vielleicht vor der Saison. Das haben wir ja auch im Vorgespräch schon rausgearbeitet, dass der BVB da nicht in der besten Verfassung ans Millern-Tor kam. Aber am Ende ist es halt immer noch Borussia Dortmund mit einem um Vielfaches besseren individuell besetzten Kader. Und dann nur 0-2 zu verlieren und am Ende nur damit zu hadern, dass man selber das Tor nicht getroffen hat, sonst aber bis auf 3 Schüsse nichts zugelassen hat. Und davon sind halt 2 drin. Ja, kann man, glaube ich, insgesamt dann doch sagen, dass man da wieder, ja, gut mitgehalten hat, sich gut verkauft hat. Aber auch das zieht sich durch die Saison. Täglich grüßt das Murmeltier. Davon kann man sich am Ende nichts kaufen. Dafür gibt es keine Punkte. Gut, Cedric. Unsere Wege kreuzen sich diese Saison nicht mehr. Von daher danke erstmal für die beiden Gespräche. Wir werden aus der Ferne verfolgen, wie sich das bei Borussia Dortmund entwickelt. Du hättest jetzt noch Zeit und Raum für berühmte letzte Worte, bevor wir uns hier verabschieden.
Ja, wir werden euren Weg natürlich auch weiter verfolgen. Ich drücke die Daumen. Es macht sehr viel Spaß am Millern-Tor. Ich hoffe, dass wir auch in der nächsten Saison diese Auswärtsreise machen dürfen. Das würde ja bedeuten, dass der FC St. Pauli die Klasse gehalten hätte. Ich drücke euch dafür auf jeden Fall die Daumen. Macht Spaß. Die Fanszene ist eine sehr, sehr coole Fanszene, eine bunte Fanszene. Das mögen wir. Es macht immer eine Menge Laune, hierher zu kommen. Und ja, ich drücke euch die Daumen und bin auch, wie gesagt, und das ist jetzt kein Geblubber, einfach nur, um euch zu schmeicheln, ich bin optimistisch, dass das klappt, dass ihr die Klasse haltet. Toi, toi, toi dafür.
Alles klar. Danke dir und ja, wir laufen uns bestimmt nochmal, hoffentlich dann, wenn deine Prognose eintrifft, in der kommenden Saison über den Weg. Danke dir, mach's gut.
Sehr gerne, würde mich freuen. Ciao, ciao.
Genau, und euch danke fürs Zuhören. Nehmt's nicht so schwer, kommt gut in die neue Woche. Wie gesagt, unter der Woche kommt dann das Vorgespräch zu Wolfsburg von Michael und mich hört ihr dann nach dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.